Max, ich habe letztes Jahr geheiratet, bin glücklich verheiratet und ja, das, ich glaube, mehr gibt es nicht so richtig über mich zu sagen. Ja, Zeugnis geben fand ich sehr wichtig, weil das uns auch als Gemeinde irgendwo auch zusammenschweißt, dass wir nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in schlechten Zeiten füreinander da sind und auch füreinander beten können. Und ich wollte das noch kurz sagen, wenn Bruder Stefan vorhin hier stande, hätte man eigentlich einen kleinen Punkt machen können, weil darum soll es mir heute auch irgendwo gehen. Meine Predigt hat nicht so eine richtige Überschrift. Sie ist nur gegliedert in drei Punkten. Und bevor ich anfangen möchte, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte, dass du groß gemacht wirst und dass du gepriesen wirst. Und ich möchte dich bitten für offene Ohren und für offene Herzen, dass wir dein Wort verstehen, und nimm bitte das weg, was jetzt euch noch stört. Amen. Ich möchte noch dazu sagen, ich bin recht jung. Und nur weil ich jung bin und hier vorne stehe, heißt es nicht, dass ich mich über irgendjemanden erheben möchte, sondern ich bin nur ein Diener von Gott und ich stelle mich unter das, was ich sage, genauso mit drunter. Und eine Predigt vorzubereiten, finde ich immer sehr schön, weil man sich selber widerspiegelt und merkt, ja, wer man eigentlich ist. Und zu Beginn möchte ich euch erstmal die drei Punkte nennen. Und zwar soll es einmal darum gehen, unser altes Leben, was tat Jesus und das neue Leben im alten Leben. Ja, was meine ich direkt mit unserem alten Leben? Ich meine unser Leben, bevor wir Jesus kennengelernt haben. In dem Leben, wo wir ja sündig waren, wo wir auch soweit die Welt sehen. Wir sind einfach sündig und das möchte ich uns heute auch aufzeigen. Und da möchte ich zu Beginn lesen, Römer 1, 26 bis 32. Und da heißt: Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrender Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdiger Gesinnungen zu verüben, was sie selbst nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderische im Bösen, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulos, Lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ja, und dazu möchte ich noch etwas lesen und dann auf den Text wieder zurückkommen. Und zwar steht da in Römer 3, 9 bis 11, wo es heißt: Wie nun, haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Ja, ich präsentiere euch den Menschen, ein Gott unehrendes Geschöpf, selbstverliebt und ein sehr hohes Ego. Und wir sehen es auch in der Welt. Wir sehen, dass die Welt immer gottloser wird. Sie wendet sich immer mehr von dem ab, was Gott einst in sein Wort reingeschrieben hat. Und um uns noch die letzte Hoffnung vielleicht noch zu rauben, ja, die Welt wird nicht besser und wir sehen es auch. Und um vielleicht noch ein bisschen näher in den Text reinzugehen, möchte ich ein paar Sachen raus oder mal ein bisschen näher beschreiben, die ja vielleicht auch auf unser Leben zutreffen. Und da fange ich einfach an mit Neid. Ich glaube, jeder kennt von uns Neid. Der andere, der Nachbar hat vielleicht ein schönes Haus oder ein schönes Auto und man ist drauf neidisch. Oder auf Arbeit läuft es richtig gut bei dem einen, da wird jede Woche befördert oder jeden Monat befördert. Man fragt sich, ich arbeite hart und bei mir ist das nicht der Fall. Oder Lieblosigkeit, man ist selbstverliebt, denkt nur an sich. Oder vielleicht nochmal auf die Ehe zurückzugreifen. Ja, ist man da nicht auch manchmal einfach lieblos zu seinem Ehepartner? Verbale Verletzungen, weil man vielleicht irgendwo sauer ist oder angegriffen ist von einer Person, um denen doch irgendwo was reinzudrücken, tut man den noch verbal beleidigen, zum Beispiel Mobbing oder so. Oder uns sind einfach Personen egal. Man sieht, dass vielleicht eine Person es nicht gut geht und uns ist es einfach egal, wie es ihr geht, weil Hauptsache mir geht's gut. Dann Mordlust. Und ich habe mir das extra nochmal hierher geschrieben, das fiel mir heute nochmal ein. Diese Bezeichnung Mord, ich sage nur Abtreibung von ungeborenen Kindern, das ist Mord. Und das müssen wir auch so in aller Deutlichkeit sagen. Aber Mord fängt nicht irgendwo an, wenn du jemanden vielleicht umbringst, es fängt auch schon im Herzen an. Wenn man vielleicht sich selber mal oder mal selber überlegt, wenn man mal so richtig sauer auf irgendeine Person ist oder vielleicht auch irgendwo gemobbt wird, dann denkt man sich doch, ach, ich würde die Person gerade so gerne, Punkt, 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 oder ich könnte die Person gerade, Punkt, Punkt, Punkt. Streit. Man kommt von der Arbeit nach Hause, man ist schon schlecht gelaunt, weil alles nicht so lief, wie man es sich vorgestellt hat. Und dann kommt vielleicht noch die Frau oder der Mann zu Hause und sagt, warum hast du das heute nicht weggeräumt? Und dann platzt einem der Kragen. Man fängt an, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Du hättest es doch auch runterschaffen können. Und ja, man wird einfach, oder es endet in einem Streit. Schlechte Laune könnte man auch zu Sachen murren, wenn man schon schlecht einfach von so Sachen denkt oder von auch so Situationen denkt, die uns doch eigentlich Gott auch, oder wo uns auch Gott vielleicht hineingeführt hat. Ärger auf einer Person. Oder wenn man vielleicht als Kinder oder so nicht das bekommt, was man gerne haben möchte. Man fängt an zu diskutieren und es endet meistens in einem Streit. Aber was passiert in einem Streit? Man wirft sich Dinge an den Kopf, die man vielleicht gar nicht so meint. Oder ja, Dinge, wo man vielleicht die andere Person auch extra schön verletzen will, um vielleicht seinen eigenen Standpunkt klarzustellen. Aber ich denke, selbst da finden wir auch uns wieder, um uns auch zu zeigen, ja, das sind wir. Lästern, kurz und knapp, Arbeit, der Chef. Chef ist gerade nicht weg oder Chef hat uns Überstunden oder hat gesagt, mach das jetzt noch fertig. Man denkt gleich, ach, Kader nicht einfach mal das selber machen, der K ist dann zu nichts zu gebrauchen hier. Alles hängt von mir ja ab oder in der Schule. Man lästert über die Mitschüler oder auch über die Lehrer. Auch ein sehr sehrer Punkt, der uns vielleicht auch betrifft, Autofahren. Du willst gerne 50 fahren, aber der vor dir fährt 30. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Oder im privaten Umfeld, wenn man vielleicht anderer Meinung ist und sich da vielleicht dann auch von den Personen absondert oder auch schlecht über einen redet. Aber ich glaube, da findet auch jeder selbst seine Beispiele. Eltern ungehorsam, mal ein Beispiel an die Kinder, die noch zu Hause wohnen oder auch an Ältere. Ja, man macht einfach Dinge, die Eltern verboten haben. Ist auch eine Sünde. Oder Thema Alkohol. Alkohol wird in der Bibel nicht als Sünde bezeichnet, aber wir lesen im 1. Timotheus 3, Vers 3, und ich zitiere nur ein paar Worte, nicht der Trunkenheit ergeben. Also, wir sollen uns nicht antrinken und wir sollen auch uns nicht betrinken. Und wenn man jetzt sagt, ach komm, wenigstens mal so ein bisschen zur Belustigung, einfach mal, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern, einfach mal ein bisschen mehr trinken. Und dann möchte ich etwas an uns, auch an mich selber sagen. Amüsiert es uns, in der Sünde zu leben? Amüsiert es uns, zu wissen, dass Betrinken eine Sünde ist? Macht es uns glücklich? Und ein Thema, was ich auch noch ansprechen möchte, was ich auch sehr betone, Unzucht. Und ich sage es ganz kurz, Sex vor der Ehe. Es ist eine Sünde. Und da brauchen wir uns auch nichts irgendwo einzureden, weil es uns vielleicht die Welt irgendwie anders vorschreibt oder weil es uns oder weil andere Leute uns Argumente liefern. Es ist eine Sünde. Und das sehen wir uns, wir sind böse. Wir denken böse, wir tun böse Dinge und in uns ist nichts Gutes. Und ja, um das vielleicht auch noch irgendwo deutlicher zu machen, wollen wir das auch ausführlich behandeln, weil in dieser Welt zeigt es uns auch, oder die Welt zeigt es uns auch, dass wir gute Menschen sind. Aber in uns ist nichts Gutes und wisst ihr, was wir eigentlich verdient haben? Wir haben die Hölle verdient. Und das sage ich jetzt nicht einfach so von oben herab, mich trifft es genauso und ich möchte es auch betonen, weil ich nicht hier oben stehe, um euch was zu belehren, sondern ich rede das auch zu mir, weil es für mich sehr wichtig geworden ist. Ja, wir haben die Hölle verdient und wir haben es verdient, in die Hölle geworfen zu werden und da gibt es kein Wenn und auch kein Aber, wir haben es verdient. Und was wir noch mehr verdient haben, ist der Zorn Gottes. Das, was uns wirklich oder was uns wirklich verdient, das haben wir wirklich verdient und wir haben auch wirklich diesen Tod verdient. Wir haben es verdient und wir brauchen uns da auch nicht irgendwo recht zu fertigen. Wir haben es einfach verdient. Und weil ich es vorhin gesagt habe, wir denken ja von uns vielleicht manchmal so gut, weil es uns die Welt einredet. Ich sage nur die Medien oder sowas. Sie sagen, ihr seid gut, ihr braucht das und ihr seid ja gar nicht so schlimm. Und dann schaut doch mal die Leute an, die haben gemordet und das gemacht und jene vielleicht hochgesprengt. Aber ihr seid ja nicht böse. Doch, wir sind böse und wir sind Sünder. Und wir dürfen auch die Sünde nicht verharmlosen. Ich glaube, das passiert auch oft genug in unserer Welt, wo man sagt, ach komm, so schlimm ist es doch nur gar nicht. Aber Sünde ist Sünde. Und wir haben diese Gnade einfach nicht verdient. Und ich möchte noch einmal ganz kurz Römer 1, 23 lesen. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welches so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht. Nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also wir tun nicht nur Sünde oder wir tun auch nicht nur böse Dinge. Nein, wir haben auch noch Gefallen dran, dass wir, oder wenn andere sündigen, wir ermutigen sie vielleicht sogar noch. Da sieht man mal, wie verdorben die Menschheit ist und wie verdorben wir eigentlich sind. Und obwohl wir es verdient haben, in die Hölle geworfen zu werden, und es eigentlich verdient haben, ewige Qualen zu erleiden, war uns Gott gnädig. Gott war uns gnädig. Und da möchte ich euch zwei Fragen stellen und die möchte ich euch wirklich jeden Einzelnen persönlich stellen und die habe ich mir auch sehr persönlich auch gestellt. Erachten wir diese Gnade von Gott als selbstverständlich? Oder erachten wir es, dass Gott seinen Sohn gab, als selbstverständlich? Ist es nicht eine reine Gnade gewesen? Wir haben die Hölle verdient. Und es war Gottes Gnade, dass wir durch Jesus nicht dorthin müssen. In Johannes 3, Vers 30 heißt es, ich glaube, jeder kennt das von euch, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, als Sündopfer für uns. Aber was heißt es überhaupt so richtig, gab oder geben? Gott hat ja seinen Sohn uns gegeben und um das ein bisschen näher zu beschreiben, möchte ich ganz kurz etwas erzählen aus dem Philipper 2. Es müsste Vers 8 sein, aber ich möchte ihn jetzt nicht vorlesen, sondern ich möchte ihn kurz erklären. Jesus wurde Mensch und wie es da drin heißt, Jesus wurde Knecht. Er hat gedient und wenn wir so sehen, was er gemacht hat, er hat Wunder getan, er hat Leute geheilt, von seinem Wort erzählt. Er war 40 Tage in der Wüste, hat er den Teufel widerstanden Er war sündlos und er erniedrigte sich selbst bis zum Tod. Ja, das hat Jesus für uns getan. Er hat für unsere Sünden gelitten. Um das noch etwas deutlicher zu machen, und es ist wirklich in unserer Zeit notwendig, dass wir das so deutlich mal hören müssen, und ich muss es auch mal wieder deutlich hören vor 3 Wochen. Und das lese ich uns jetzt einfach mal vor. Jesaja 53, 1 bis 6. Wer hat unseren Verkündigungen geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er offenbar geworden? Er wuchs auf von ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sehen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes, hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber einem Reichen war er. In seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es ihm zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Bis hierher. Ja, Jesus hat gelitten für uns. Und eigentlich hätte es uns treffen müssen, dieses Leiden, diese Schmerzen, dieser Zorn Gottes. Eigentlich hätten wir es verdient und haben es eigentlich auch verdient. Und Jesus starb, um Frieden mit Gott, dass wir Frieden haben mit Gott. Aber ich möchte noch einmal kurz eingehen auf Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Wege. Nur das. Und das beschreibt unser altes Leben. Wir gingen in die Irre. Wir taten das, was uns gefiel. Wir wollten gar nichts von Gott wissen, wie wir es vorhin gelesen hatten. Und wenn mich jetzt mal so das Wort Irre, ich hatte mal die Bedeutung so richtig mal eingegeben, Orientierungslosigkeit und Ziellosigkeit. Wir irrten in der Irre rum und wir sehen es auch an unserer Welt. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Es gibt Abermillionen Geschlechter, du kannst dich entscheiden, was du willst. Wir sehen Ziellosigkeit und das ist unsere Welt. Und so waren auch eins wir. Wir waren voll Sünde, voll Bosheit und Gottes Gnade war uns nicht verdient. Wir verfolgten unsere eigenen Wege, unsere eigenen Ziele. Wir führten ein Leben, was ich-bezogen war. Es ging nur um mich und was der neben mir macht, das ist mir egal. Wir lebten in unserer eigenen Begierde. Unsere Sünde hat uns Spaß gemacht. Das waren wir. Und Jesus starb stellvertretend für uns. Für unsere Sünden ist er zum Sündopfer geworden. Unsere Sünden hat er getragen. Und wisst ihr, was beeindruckend ist? Und das lesen wir in Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus beugte sich Und er wehrte sich nicht mal. Was hätten wir gemacht? Was ist, wenn uns jemand Unrecht tut oder uns schlägt oder jemanden aus unserer Familie vielleicht schlägt? Wir wären vielleicht voller Wut, voll Zorn und würden ja, ihn vielleicht gerne auch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit Mordlust. Was ist, wenn uns jemand an die Kehle gehen wollte? Rennen wir einfach weg, wir schreien, wir wollen es einfach nicht. Und was tat Jesus? Jesus beugte sich. Er hat es über sich ergehen lassen, was ihm angetan wurde. Er wurde misshandelt und tat seinen Mund nicht auf. Er hätte einen Grund gehabt zu sagen oder zu rufen, Herr, helf mir, und es wäre eine Legion Engel gekommen und hätte ihm geholfen. Jesus hätte es nicht machen müssen, aber er tat es für uns. Er hat sich für uns misshandeln lassen, er hat sich für uns verspotten lassen und er ging für uns in den Tod. Das müssen wir uns mal einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir mit unseren Sünden eigentlich anrichten, dass wir voll Boshaftigkeit sind. Aber Jesus hatte nicht davor die meiste Angst, er hatte nicht davor Angst, misshandelt zu werden, beziehungsweise war es nicht seine größte Angst, sondern die größte Angst, die er hatte, war der Zorn Gottes. Und für uns ist es unvorstellbar, was das bedeutet, weil wir den Zorn Gottes noch nie abbekommen haben. Und dafür könnten wir eigentlich sehr dankbar sein. Und dafür sollten wir auch viel öfter dankbar sein und nicht nur so mal im Gebet zu erwähnen, Herr, hab Dank dafür, sondern mal wirklich wieder bewusst zu machen, dass wir das nicht treffen müssen, dass das Gottes Gnade war. Ja, Zorn Gottes. Der ganze Zorn Gottes lag auf Jesus. Und nicht nur meine Sünde lag drauf und damit war es abgehakt, sondern meine Sünde und als auch eure Sünde. Die Sünde der ganzen Welt. Und im 1. Johannes lesen wir, die Sünde der ganzen Welt lag auf ihm. Es ist nicht nur ein kleiner Teil, den Jesus bezahlt hat, sondern es war alles. Und nicht nur ein kleiner Zorn Gottes, sondern den jeder Einzelne von uns eigentlich hätte treffen müssen. Und das alles hat Jesus am Kreuz getragen. Den ganzen Zorn. Und ich sage es deswegen so deutlich, weil wir es vielleicht manchmal einfach irgendwo auch im Alltag verdrängen oder auch gar nicht so richtig drauf achten. Und in Vers 10 heißt es, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Gott hat es gefallen, Jesus zu schlagen, aber nicht, weil es Jesus war, weil es sein Sohn war, nein, weil er unsere Sünde getragen hat. Jesus hat diese Sünde getragen und das hat Gott gesehen und damit hat das, was wir verdient haben, wurde an Jesus ausgeübt. Der Zorn Gottes fiel auf Jesus wegen uns. Und Jesus musste deswegen leiden. Und ich möchte euch eine ganz persönliche Frage stellen. Wie stehen wir der Sünde gegenüber? Tun wir sie manchmal leichtfertig? Tun wir nicht manchmal lästern, einfach um ja, vielleicht nicht selber das Opfer zu sein? Machen wir nicht gern vielleicht mal eine Notlüge, um einen Ärger aus dem Weg zu gehen? Oder tun wir nicht ganz gerne auch manchmal Lügen oder eine Halbwahrheit erzählen, um uns vielleicht ein bisschen zu rühmen? Ich meine, der Fisch war, wo ich geangelt habe, so und zu Hause war es so. Sollte es nicht unsere Aufgabe sein, gegen diese Sünde zu kämpfen und nicht für sie zu leben? Sollte dieser Kampf, den wir gegen die Sünde führen sollten, sollte der nicht auf Leben und Tod gehen? Entweder die Sünde oder das Leben. Die Sünde beginnt nicht einfach so, also plopp, sie ist da. Die Sünde beginnt im Herzen. Es kann dieser kleine Gedanke sein, der uns in den Kopf kommt. Ich würde mal ein kleines Beispiel nehmen. In unserem alten Leben, früher sind wir zum Beispiel auf Partys gegangen, haben uns volllaufen lassen und haben vielleicht andere boshaften Dinge getan. Dann sind wir Christ geworden. Wir haben es abgelegt. Und irgendwann mal kommt dieser kurze Gedanke. wo der Teufel dir ins Ohr flüstert, ey, weißt du noch damals, wo du auf der und der Party warst, hammermäßig, oder? Was du dort erlebt hast, was du dort gemacht hast, Wahnsinn, oder willst du es nicht noch einmal erleben? Und da ist es schon, dieser kleine Gedanke, den wir schon zerstören müssen. Und wenn wir diesen Gedanken nicht zerstören, was ist dann? Er breitet sich in uns aus, er wird immer größer, man denkt immer mehr drüber nach, ja stimmt, da war ja das und das, das war ja richtig cool. Und der Teufel flüstert dir, ach komm, noch ein einziges Mal und dann kannst du ja dir ein gutes Leben anstreben. Dann strebst du dieses Leben an, was du haben willst, aber nur noch einmal diese Sünde tun. Einmal noch, einfach nur, um das nochmal zu erleben und dass du es nochmal aufgefrischt hast. Und dann denkst du dir, ja, noch einmal und dann lebe ich dieses Leben für Gott. Ich möchte euch enttäuschen, wenn ihr das einmal gemacht habt, es kommt immer wieder. Und so sollten wir diesen Kampf schon im Kopf führen. Wenn dieser kleine Gedanke kommt, gleich vernichten. Die Sünde erst gar keinen Raum geben, dass sie sich ausbreiten kann. Und wir schaffen das nicht aus uns selber, weil sonst würden wir uns irgendwie was selber auf uns einbilden. Wir müssen dafür beten. Und sobald dieser kleine Gedanke kommt, es kann nur, ich glaube, jeder kennt das vielleicht, dieser kleine Gedanke, es ist nicht lang, es ist dieser kurze Moment, dieser kurze Aufblick, dieser kurze Erinnerung an diese alte Tat und da muss schon der Kampf losgehen. Sobald so klein die Sünde noch ist, in einem Kopf muss sie schon vernichtet werden und da könnt ihr eigentlich nur auf die Knie gehen und gleich Gott bitten, Herr, hilf mir bitte. Und dann mach, dass dieser Gedanke weggeht, dass ich ihn gar nicht mehr habe. Dieser Kampf sollte uns viel wichtiger sein, als sich der Sünde einfach hinzugeben. Weil ich möchte noch einmal kurz betonen, Jesus starb für diese Sünde. Jesus ging ans Kreuz für diese Sünde. Und diese Sünde, dafür hat oder Gottes Zorn, ist wegen dieser Sünde. Da können wir uns mal überlegen, was wir da eigentlich Jesus angetan haben. Aber es gibt auch Momente, wo man schwach wird, wo man den Kampf vielleicht verliert. Auch das gibt's. Und es gibt einen Bibelvers, den finde ich sehr, sehr toll und ich will das auch gar nicht kaputt machen, weil ich will einfach nur diesen Bibelvers reden lassen. Weil schöner könnte man es gar nicht sagen. Und zwar heißt es, im 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und noch Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und da will ich einfach mal sagen, wenn wir diese Buße in Empfang nehmen, wenn wir wirklich zutiefst von unserem sündigen Leben, von der Sünde, die wir getan haben, wirklich innerlich so und so schlecht fühlen und eigentlich am liebsten losheulen könnten, dann dürfen wir zu Jesus kommen und Buße tun. Aber nicht leichtfertig. Und ich möchte es nochmal wirklich betonen, weil mir das vor 3 Wochen mir so ging, wo ich aufwachen durfte und wo ich auch erst mein ganzes Wochenende gebraucht habe, um mich erstmal wieder zu stärken in Gottes Wort, weil es mir wirklich eine Woche lang zum Verhängnis war. Und zwar diese Leichtfertigkeit zu sagen, ja, ich habe jetzt diese Sünde getan, Herr, hab Dank dafür, dass du sie mir vergibst, aber ich sündige gleich weiter. Eine Leichtfertigkeit, dafür ist Jesus nicht am Kreuz gestorben, sondern eine aufrichtige Buße. Und das sollten wir auch merken und auch nicht leichtfertig hinnehmen, wie wir es vielleicht manchmal tun. Und jeder Sünder darf zu Jesus kommen und Buße tun und umkehren. Und ich möchte das jetzt betonen, und mir fällt es wirklich schwer, aber es wäre mir damals zum Verhängnis geworden, nicht die Taufe oder nicht die Konfirmation rettet, allein die Gnade Gottes rettet. Und Jesus schließt uns sein Wort auf Und wir dürfen dank der Bibel Gottes Herrlichkeit sehen und wir auch sehen, was Jesus für uns getan hat. Und es ist wichtig, dass wir umkehren und nicht in unserem alten Leben bleiben, sondern es ausziehen. Ausziehen heißt, komplett ausziehen und neu einkleiden. Dieses neue Leben, was uns Jesus schenkt, anziehen und nicht nur halbe, sondern alles neu anziehen. Neue Klamotten und die alten wegwerfen. Ja, unser altes Leben hat zu Gott zu Unehre gedient. Und unser neues Leben sollte angestrebt werden, Gott zur Ehre zu dienen. Wir haben viel zu lange in unserem alten Leben, in unserem alten sündigen Leben gelebt. Und das, was wir damals gelebt haben, das sollten wir jetzt für Gott leben. Ein neugeborenes Kind soll anfangen, oder wir sollten anfangen, so zu wandeln, wie Jesus einst gewandelt ist. Und die Bibel zeigt es uns auch auf. Die zeigt uns den Willen Gottes. Und ich habe mir mal angefangen, die Kapitel oder beziehungsweise die Briefe so durch zu markieren mit einem Stift, was Jesus eigentlich von uns möchte. Und mein ganzer Epheser ist eigentlich angemalt, weil da so viele Sachen drin stehen, die Gott von uns möchte, oder was sein Wille ist. Wir sollen in der Bibel wachsen und das können wir auch nur durch die Bibel. Wir können auch dort nur Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir sollten auch diese Gemeinschaft mit ihm haben, wie als mit einem Freund oder mit einem Ehepartner. So sollte auch unsere Beziehung mit Gott sein. Wir dürfen nicht in unserem alten Leben drinnen bleiben und dort verharren, sondern wir sollten dieses Leben mit Jesus anstreben und das nennt sich Heiligung. Und das soll auch mein letzter Punkt sein, neues Leben im alten Leben. Aber warum diese Überschrift? Leben wir so, als hätten wir dieses neue Leben empfangen? Oder leben wir eher so, Herr, hab Dank dafür, dass du für uns gestorben bist, und wir leben weiter in unserem alten Leben, wie als wäre nie etwas gewesen? Und ich sage das auch zu mir, weil es auch oft genug immer, wenn ich Bibel lese, mir auffällt. Oder wenn ich Predigten anhöre, fällt mir auf, du lebst gerade gar nicht so, wie es Gott vielleicht wünscht. Und ich sage das auch zu uns als Ermahnung, dass wir wirklich ein Leben mit Gott anstreben und nicht nur vielleicht in einem Monat oder so, weil wir jetzt sagen, ja gut, wir leben jetzt nochmal noch so einen Monat für uns und dann fangen wir an, mit Gott zu leben, sondern jetzt, weil der Teufel ist gerissen. Er will uns verführen. Er will einfach diese Beziehung nicht, die wir anstreben sollen. Er will nicht, dass wir eine Beziehung mit Gott haben. Sondern der Teufel will unsere Begierde wecken, will die Freude hier in dieser Welt noch größer aufzeigen und uns zeigen, ey, schau doch mal, wie schön es ist. Du brauchst Gott gar nicht. Und wir sollten diese Sünde hassen. Wir sollten, jeder von uns, als auch ich, hat mit einem Problem zu kämpfen. Und ich sage das so offen, weil ich mir wirklich wünschen würde, dass das öfters auch die Leute ansprechen. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit Pornografie. Und dieses Thema oder diese Sünde muss auf den Tisch. Alleine schon, weil ja viele dieses Problem haben und sich auch viele da auch untereinander vielleicht stärken können und auch ermutigen können, dagegen anzutreten. Wir führen keinen Kampf auf Menschen, wir führen einen Kampf gegen den Teufel. Und so will uns auch der Teufel immer wieder locken. Und es gibt genug auf dieser Welt, mit was uns der Teufel lockt. Und ich glaube, da kann auch jeder vielleicht was selbst für sich finden. Ich hatte gesagt, die Sünde ausrotten. Ich glaube, weil es gerade ja Herbst ist, ich glaube, keiner von euch würde jeden in Betracht ziehen, einen giftigen Pilz zu essen, wo er weiß, was passiert. Du würdest ihn links liegen lassen und gucken, ah, okay, giftig, kannst weitergehen. Und so sollten wir auch mit der Sünde umgehen, ignorieren, gar nicht erst in Betracht ziehen. Weil wir müssen uns immer mehr bewusst sein, Jesus litt für diese Sünde. Und so wie Jesus für diese Sünde litt, so sollte auch uns diese Sünde auch egal sein, weil Jesus dafür litt. Und wenn wir das von Herzen erkannt haben, dann wollen wir auch von Herzen auch gehorsam sein und wollen auch diesen Willen erkennen, den Gott uns da gibt. Nicht, weil wir es müssen, sondern aus reinster Liebe. Weil wir erkannt haben, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und ich möchte nochmal zum Schluss nochmal auf 1. Petrus 1, 13 bis 17 nochmal zurückkommen. Oder möchte ich nochmal drauf eingehen? Das hatten wir da eingeschrieben. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Unsere Gesinnung, unsere Herzenseinstellung, unser Handeln, unser Denken soll darauf ausgerichtet sein wie Jesus. Dann müsste sich jeder selber von uns prüfen, wo schaust du oder wo schaue ich gerade hin? Trachte ich gerade nach der Welt, wie es mir vielleicht gerade geht? Trachte ich gleich danach, was ich vielleicht gerne möchte? Oder gucke ich auf das, was Jesus möchte von mir? Und so müssen wir unser ganzes Leben hinterfragen mit der Bibel. Die Bibel ist unser Leitfaden, wo wir uns dran richten können und sollen. Und so möchte ich euch auch ermutigen, weil das geht nicht einfach so, sondern wir müssen dafür beten. Wir müssen aufrichtig dafür beten. Wir müssen uns selbst hinterfragen und dafür beten, dass Gott uns die Erkenntnis gibt. Und dafür musst du aber auch bereit sein, das ganze Leben, was du bis jetzt geführt hast, zu hinterfragen. Und nicht nur das ab der Bekehrung, sondern ab, ich sag mal ab jetzt. Weil der Teufel verführt uns auch jetzt, ohne dass wir es manchmal merken. Und so müssen wir auch unser Leben auf Null setzen und sagen, Herr, was ist gerade falsch? Oder was möchtest du gerade, was ich tue? Wo schweife ich vielleicht gerade ab von dir? Wir müssen unser Leben prüfen, was ist der Wille Gottes? Und was ist vielleicht mein Wille? Bei mir begann es damals an einer Bushaltestelle, wo ich erkennen durfte, davor dachte ich, ja, ich bin ein Kind Gottes, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus. Aber da wurde mir erstmal so richtig bewusst, dass ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, habe das alles mitgenommen, war aber nicht bekehrt. Sondern erst an dieser Bushaltestelle, als ich gelesen habe, aus der Shocked Message, ich meine dich. Das steht dort als Zitat, hat Gott mir die Augen geöffnet. Und da durfte ich dann erst erkennen, wer ich eigentlich bin, dass ich gar kein Kind Gottes bin. Und noch weiter später, das war im Frühjahr 2023, wo, ich glaube, die einigen müssten das wissen von mir und Marlene, wie unsere Verlobungszeit gelaufen ist, wo ich dann erkennen durfte, was für eine Gnade Gott eigentlich gegeben hat, wie Gottes Pläne sind, dass es unbeschreiblich sind. Und da habe ich auch erkannt, wie groß eigentlich Gott ist und wie klein eigentlich ich bin. Dass ich die ganzen 3 Jahre nur auf mich selber gebaut habe und nur dieses eine, weil ich wollte es Gott richtig machen, aber Gott hat einen anderen Plan. Und da durfte ich erkennen, wie groß Gott ist. Und seitdem hat sich auch einiges in meinem Leben geändert. Und seitdem bin ich auch dazu bestrebt, auch so gut wie es möglich ist, jeden Tag Bibel zu lesen, um einfach Gott kennenzulernen. Und ich möchte euch da ermutigen, nicht die Prüfung herauszuschieben, zu sagen, ja, in einer Woche oder wenn ich mal Zeit habe. Der Teufel beeinflusst uns und er will das auch nicht, dass wir uns verändern. Aber ich möchte, dass ihr es festmacht, dass ihr euch wirklich hinsetzt und prüft und nicht nach dem Denken, ja, okay, ich bin ja schon ganz okay oder ich habe schon einiges Bissen, sondern wirklich mal guckt, wo läuft es gerade bei mir schief. Betet darum, weil ohne Gottes Gnade können wir nichts. Und Gott hat uns auch dieses Gebet gegeben, dass wir ihn anrufen und dass wir auch aus ihm diese Kraft ziehen können, darum zu beten, dass uns Gott diese Kraft gibt, gegen diese Sünde zu kämpfen. Und da möchte ich euch auch ermutigen, das auch wirklich zu tun und nicht das so leichtfertig alles hinzunehmen, weil es war Gottes Gnade und es war wirklich unverdient. Wir haben es auch eigentlich nicht verdient. Und darum sollten wir Gott wirklich mal dankbar sein und nicht nur so nebenher, sondern mal wirklich uns zurückerinnern, was er wirklich getan hat. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir wirklich von Herzen danken dafür, dass du unsere Sünden getragen hast. Und mach uns auch immer wieder bewusst, was du da getan hast, dass du es in unseren Herzen offenbar machst, dass du uns offen zeigst, wie du wirklich gelitten hast. Und ich möchte dich da auch bitten, dass du uns ermutigst und uns auch diesen Gehorsam schenkst, dir gegenüber, dass das, was vielleicht unser Wille ist, dass du dies wegnimmst, sodass wir dir immer ähnlicher werden können. Hilf uns auch dabei, weil wir werden es ohne dich nicht schaffen. Amen.